Herzlich willkommen zum Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Martina Altmann und begrüße Sie zu unserer neuen Podcast-Folge im Mai 2026. Hallo Herr Möhring.
Moin Frau Altmann.
Heute wollen wir unseren Blick darauf richten, wie Deutschland die aktuellen Herausforderungen der Energiewende diskutiert. Erst recht vor dem Hintergrund der seit Jahren schwächelnden Wirtschaft und wachsenden geopolitischen Herausforderungen, die uns auch im Energiebereich schwer treffen. Die Heftigkeit dieser Debatte zur Zukunft der Transformation nimmt zu, seit Katharina Reiche Erdgasthemen auf die Tagesordnung setzt. Sie will Gaskraftwerke bauen und spricht sich auch für eine Gasversorgungsstrategie aus, die neben einer LNG-Strategie sogar mehr heimische Gasförderung in den Ring wirft. Es ist auch die Rede von einer strategischen Erdgasreserve. So wurde sie in der öffentlichen Debatte ganz schnell zur Gaskati, die die Begehrlichkeiten der Gaslobby bediene. Das wird dann gerne verbunden mit dem Hinweis auf ihre frühere Rolle im E.ON-Konzern. Es heißt, wir erleben ein Gas-Rollback, also einen Rückfall in die Erdgaszeiten. Bevor wir diese Vorwürfe näher beleuchten und uns mit den eingesetzten Narrativen beschäftigen, worum geht es der Wirtschaftsministerin? Welche Probleme geht sie da eigentlich inhaltlich an?
Ja, und ehrlich gesagt, tatsächlich wird Frau Reiche ja auch wegen ganz anderer Themen angegangen. Ja? Also zum Beispiel immer wegen der Themen rund um den Heizungskeller oder beim Abgleich von neuer erneuerbarer Stromerzeugung und dem Stromnetzausbau. Das lassen wir hier mal außen vor, aber Fakt ist, viele Freunde hat sie da draußen gerade nicht. Und mit den Gaskraftwerken, strategischer Gasreserve und der Gasversorgungsstrategie werden ja gleich mehrere Probleme gleichzeitig von ihr angegangen. Und das macht es so schwierig, auch wenn ich den Eindruck habe, dass es eigentlich gut kommuniziert wird. Aber das muss natürlich dann auch bei den Adressaten ankommen und die müssen das auch hören wollen. Vielleicht mal inhaltlich zu den Gaskraftwerken. Da geht es um die Notwendigkeit, die Stromversorgung in Deutschland mit mehr jederzeit zur Verfügung stehender Stromerzeugungsleistung zu versorgen. Das Ende von Atomkraft ist umgesetzt, das Ende der Kohleverstromung steht bevor. Wind und Sonne sind bekanntlich nicht permanent verfügbar. Wir brauchen Gaskraftwerke. Ob es nun 10 Gigawatt sind oder 20, das will ich heute hier mal außen vor lassen. Aber wer bei der bevorstehenden Abschaltung von 30 Gigawatt Kohlekraftwerken bestreitet, dass wir jedenfalls 10 Gigawatt Gaskraftwerke bauen müssen, der ist meines Erachtens gedanklich im Wettbüro. Verfügbarkeit von ausländischem Strom, Entwicklung von Batterien, Entwicklung von Verbrauchssteuerung. Wer für Deutschland eine Stromversorgung vorschlägt, die nicht mehr aus sich selbst heraus jederzeit Versorgungssicherheit herstellt, der soll es auch ausdrücklich so sagen. Ja? Heute nur so viel, unsere europäischen Nachbarn werden uns nicht systematisch retten, wenn wir keine ausreichenden Erzeugungskapazitäten haben. Also kurz jedenfalls 10 Gigawatt brauchen wir.
Und bei der Gasversorgungsstrategie?
Naja, das haben wir hier schon häufiger besprochen. Ja? Der Erdgasbedarf wird mit der Zeit geringer. Das ist Fakt. Im Heizungsmarkt wird es irgendwann verschwinden, bei der Stromerzeugung auch, jedenfalls wenn Wasserstoff übernimmt. Dann bleibt noch der Rohstoff Erdgas für die industriellen Erzeugnisse, zum Beispiel in der Chemieindustrie. Aber Fakt ist natürlich auch, es sind immer noch rund 26% unseres gesamten Energiebedarfs, den wir über Gas abdecken. Und dieser Bedarf wird in den nächsten 10 oder 20 Jahren oder auch mehr nur eben graduell runtergehen können. Der Wegfall der russischen Erdgasimporte stellt die EU, stellt Deutschland vor riesige Herausforderungen. Dem muss sich Deutschland strategisch stellen. Langfristimporte, heimische Gasförderung. All das gehört auf den Tisch, wenn wir langfristig eine bezahlbare und sichere Erdgasversorgung erhalten wollen. Natürlich nur, solange wir noch Erdgas nutzen. Das ist auch nicht nur ein Problem der aktuellen Blockade der Straße von Hormuz, ja, sondern es ist eine langfristige und geopolitische Problematik, für die wir Antworten brauchen. Das jetzt hier mal heute nur in aller Kürze. Wer das für falsch hält, ja, der muss erklären, warum wir das alles nicht brauchen. Und zwar insbesondere muss er es denen erklären, die weiterhin auf Erdgas angewiesen sind. Und dieser so populäre Hinweis auf, wir müssen einfach nur schneller die Erneuerbaren ausbauen, tut mir leid, der reicht nicht aus.
Ein Satz zur strategischen Gasreserve.
Ja, das ist auch komplex. Also die Gasspeicher, das wissen mittlerweile alle, in Deutschland sind vergleichsweise leer. Die Gasversorgung fußt jetzt massiv auf LNG. Da muss man sich natürlich fragen dürfen, wie der weiterhin riesige Erdgasbedarf gedeckt wird, wenn zum Beispiel großflächig LNG-Lieferungen ausfallen. Das ist eine berechtigte Frage. Die Antworten sind dann eben nicht ganz so offensichtlich.
Wenn Frau Reiche diese Themen proaktiv angeht, scheint das ein echter Fortschritt zu sein, auch aus Ihrer Perspektive?
Also richtig ist, dass sie die Themen angeht. Ist das echter Fortschritt? Ich sag mal jetzt ja und nein. Gaskraftwerke hatte schon ihr Vorgänger Robert Habeck gefordert. Und zwar aus denselben Gründen, mit denen sie das macht. Ihm wurde übrigens kein Gaslobbyismus vorgeworfen. Und seit Jahren ist klar, dass wir diese Stromerzeugungslücke haben. Und jetzt interessanterweise wird das in Frage gestellt. Also für mich klassischer Fall, wenn zwei das Gleiche machen, ist es noch lange nicht dasselbe. Zu den Speichern, also die Problematik mit der Befüllung der Speicher kennen wir seit dem Ukraine-Krieg. Jetzt wird überlegt, das durch staatliche Eingriffe zusätzlich zu lösen. Ich nenne das mal, ist ein bekanntes Problem und ein neues Werkzeug dahingehend, dass man das bisher nicht eingesetzt hat mit der strategischen Reserve. Zur Gasversorgungsstrategie, das ist in der Tat eine Fortentwicklung. Die alte Regierung glaubte offenbar noch, dass Langfristverträge beim Erdgas nicht mehr erforderlich sein würden. Diese Strategie zu entwickeln wurde aber auch aus der Sorge meiner Ansicht nach abgelehnt, dass Deutschland sich dann gegebenenfalls überkaufe, also zu viel Erdgas habe, ja? Obwohl wir das dann gar nicht mehr brauchen. Ist ja bekannt, es gibt ja klare Ziele jedenfalls für den Erdgasausstieg.
Und das könnte dann ein Erdgas-Lock-in verursachen? Mehr Erdgas führt zu längerer Erdgasnutzung?
Genau, das ist auch ein faszinierender Mythos. Der Glaube, dass Erdgas länger genutzt wird, wenn es länger verfügbar ist. Also meine schlichte Sicht dazu, wenn wir erfolgreich neue CO2-freie Technologien in den Markt bringen und damit Erdgas verdrängen, dann ist Erdgas raus. Es ist ganz einfach. Ja? Jede Wärmepumpe, die eine Erdgasheizung ersetzt, reduziert den Verbrauch und zwar auf Dauer. Der Bedarf legt fest, wie lange Erdgas genutzt wird, nicht die Versorgungssituation. Ich lasse mal außen vor, dass die aktuelle Versorgungssituation gerne als Argument genommen wird, hier nun einen noch schnelleren Ausstieg aus Erdgasanwendungen zu fordern.
Aber ist da nicht etwas dran? Sei es geopolitisch mit Blick auf Abhängigkeiten, sei es schlicht aus Verbraucherperspektive, teures Gas, teures Öl als Treiber für den Ausstieg?
Ja, und das ist ein schwieriges Terrain. Langfristig ist es natürlich so, dass das teure, unsichere Rohstoffe dazu führen, Alternativen zu pushen, ganz klar. Aber es gibt natürlich auch die kurze und mittlere Frist, in denen die Erdgastechnologien mangels greifbarer Alternativen weiter genutzt werden oder auch werden müssen. Ja? Und das bitte zu akzeptablen Bedingungen für die Verbraucher. Und darum ist ja der Ruf nach Erneuerbaren in Zeiten von Öl- und Gaskrise langfristig plausibel, aber er löst auch unsere aktuellen Probleme, die wir jetzt haben, nicht. Ja? Ich glaube allerdings, es gibt bei der Gasversorgung selbst noch weitere Gründe, warum die alte Regierung da so zurückhaltend war.
Nämlich?
Der Glaube, dass sich im Erdgasmarkt global alles von selbst regelt. Ja, folgendes Bild. Da ist global ganz viel LNG und das besorgen wir uns dann kurzfristig und die Preise gehen runter. Und dann einfach nach dem Motto, passt schon. Und wie wir jetzt wissen, passt das eben nicht. Und das hätte man ehrlich gesagt damals auch schon wissen können. Unsere treuen Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich hier seit der Russengaskrise ja, eine langfristige Gasversorgungsstrategie fordere. Aber es geht aus meiner Sicht noch weiter. Die damalige Regierung hat mit diesem Ansatz eine politische Debatte vermieden, die ohne Zweifel auch entstanden wäre. Nämlich zu dem angeblichen Widerspruch, warum denn überhaupt noch langfristig Erdgas eingekauft wird, wenn wir doch so entschlossen und mit klaren Zielen aus Erdgas aussteigen wollen.
Welche Debatte meinen Sie?
Ja, genau die, die jetzt die Wirtschaftsministerin trifft. Ja? Gaskarte, Gaslobby, Lock-in, Rollback und so weiter haben wir genannt.
Aber nochmal zurück. Es ist doch okay, wenn Kritik an diesen Vorschlägen geäußert wird. Energieversorgung ist doch mehr als eine reine Rechenaufgabe, für die es nur ein richtiges Ergebnis gibt. Da muss man aus Sicht der Kritiker doch mal zuspitzen dürfen. Auch oder erst recht gegen die Energieministerin, die nun Erdgasthemen bearbeitet.
Absolut. Und Zuspitzung ist Teil des politischen Diskurses, wunderbar. Aber bitte dann auch in einer Art und Weise, dass die Zuspitzung durch Fakten gedeckt wird. Ja? Die Erdgasthemen, die Frau Reiche adressiert, sind relevant, hatten wir gerade angesprochen. Und was ist die Reaktion? Gaskarte, Gaslobby. Ganz ehrlich, das hilft nicht. Das kreiert Bilder im Kopf und das soll es auch. Aber eine ernsthafte Diskussion, die die aktuellen Realitäten hier im Land abbildet, die entsteht so nicht. Ja? Darf ich Ihnen noch ein weiteres Beispiel anbringen, also mehr oder weniger tagesaktuell?
Gerne.
Also nehmen wir die Krise bei der Öl- und Gasversorgung infolge des Irankrieges. Ja? Da wurde der deutsche Umweltminister Schneider Ende April im sonntäglichen Bericht aus Berlin in der ARD gefragt, was der Iran-Krieg jetzt für die Energieversorgung in Deutschland bedeute. Antwort des Ministers: Wir brauchen einen entschlossenen Ausbau der erneuerbaren Energien. Amüsanterweise nennt er das zuerst heimische Energien, um dann erneuerbare nachzuschieben. Also sonst hätte sich da womöglich noch die heimische Gasindustrie angesprochen gefühlt. Aber zum eigentlichen Punkt: Die Frage nach dem Umgang mit der massiven Versorgungskrise mit Öl und Gas wird beantwortet mit mehr Ausbau der Erneuerbaren.
Aber das ist doch nicht falsch.
Mit Blick auf die lange Frist kann man das sagen, ganz klar. Aber er adressiert doch das harte aktuelle Problem mit so einer Antwort nicht. Der Fragesteller wollte wissen, wie wir jetzt aus der Krise kommen. Ganz hart, da werden die Erneuerbaren so gut wie nichts beitragen können. Es geht um die zeitnahe Lösung und die Antwort des Ministers hebt auf den angestrebten Zielzustand ab. Damit können wir in der jetzigen Krise nichts anfangen. Das ist, hart gesprochen, Thema verfehlt. Und wissen Sie, was mich noch ärgert?
Sie werden es mir bestimmt gleich sagen.
Es gibt dann vom Fragesteller keine Nachfragen. Da sind super geschulte, erfahrene Fernsehjournalisten am Start. Und dann kommt ein solches Statement, das einfach im Raum hängen bleibt. Und es gab in dem Interview auch noch genug Zeit, das zu adressieren. Stattdessen wurde dann der Ausbau der Infrastruktur für die Erneuerbaren besprochen. Auch sehr wichtig, ganz klar. Aber mal wieder an den unmittelbar drängenden Themen vorbei. Und das in einem Gespräch, in dem der Minister selbst von der wörtlich schwersten Energiekrise, die wir jemals hatten, redet.
Gehen wir dem mal auf den Grund. Warum werden Ihrer Ansicht nach solche Diskussionen nicht geführt?
Ja, und damit jetzt Schluss mit Bericht aus Berlin. Das war ja nur ein Beispiel, das bei mir wirklich aber tatsächlich auch hängen geblieben ist. Ganz generell müsste man doch erwarten, dass unsere Energiekrise jetzt mit voller Intensität angegangen wird. Und das sehe ich also maximal teilweise, wenn ich das politisch korrekt sagen soll. Was ich sehe, ist eine Übergewinnsteuer bei Mineralölunternehmen. Das verfängt perfekt in der politischen Debatte und bei den Bürgern. Oder die Umsetzung von Steueranpassungen an der Tanksäule, auch das verfängt, will ich inhaltlich hier gar nicht bewerten. Eines steht natürlich fest, unsere Erdölversorgung oder die Versorgung mit Benzin, Diesel oder Kerosin verbessert sich durch diese Maßnahmen nicht. Auch beim Erdgas sehe ich keine ernsthafte Debatte, wie wir Deutschland wieder in den Bereich früherer Erdgaspreise führen können. Ich sehe auch nicht eine breit getragene Forderung in den Medien insbesondere oder in der Politik, eine Forderung nach einer solchen Debatte. Das ist kein Thema, trotz der enormen Relevanz. Und wenn Frau Reiche das auf den Tisch legt, kommt es zu den gerade angesprochenen Antworten.
Und warum ist das so?
Meiner Ansicht nach mehrere Punkte. Also einmal: Im medialen Diskurs in Deutschland zu Energiefragen geht es weitestgehend um die Erreichung des Ziels der klimaneutralen Gesellschaft. Das ist herrlich vorwärtsgewandt, modern, auf der Höhe der Zeit und es spricht das zentrale Problem der Klimakrise an. Passt also wunderbar. Oder besser gesagt, passte. Ja? Jedenfalls in einer Zeit, als die deutsche Industrie boomte, die Energiepreise im Keller und die Transformation in ihrer frühen Phase war. Da konnten wir meines Erachtens auch relativ schmerzfrei noch so agieren. Aber das ist vorbei. Interessanterweise in Deutschland, den öffentlichen Diskurs führen wir trotz der Krise weitestgehend identisch weiter. Wir erklären uns weiterhin, warum wir aus den fossilen Energien aussteigen müssen, wie wir die Erneuerbaren hochfahren und welche Maßnahmen und Subventionen erforderlich sind. Und diese Form der Diskussion hatte Deutschland im Vergleich mit seinen europäischen Nachbarn ja schon immer ziemlich exklusiv. Ja. Jetzt in der Krise geht das meiner Ansicht nach gar nicht mehr. Und das spricht Frau Reiche an. Ja. Und der Koalitionsvertrag, der spricht das im Kern auch an, wenn er die Kosteneffizienz bei der Transformation betont. So, und wo steht jetzt der Rest der Regierung? Mir nicht klar. Wo stehen die Regierungsfraktionen? Eher diffus, sage ich mal.
Auch hier, Herr Möhring, warum ist das so?
Mein persönlicher Eindruck: Konventionelle Energieträger sind im Kern nicht Teil der Debatte, wie die Transformation erfolgreich gestaltet werden kann. Ja? Sich als Politiker mit konventionellen Energieträgern zu befassen, ist allenfalls im Ausnahmefall ein Gewinnerthema. Stichwort LNG-Terminals da in 2022. Und warum ist das so? Es ist ein Energieträger ohne Zukunft, so wie wir das hier kommunizieren. Aber das ist ein anderer Umstand. Es ist auch deshalb kein Gewinnerthema, weil die Lösungen vielfach im globalen Kontext zu entwickeln sind. Und das ist natürlich politisch riskant, schon deshalb, weil man das nicht unter Kontrolle hat. Ja? Da ist es doch einfach politisch erheblich attraktiver, sich allein mit dem erneuerbaren Teil der Transformation zu beschäftigen. Und dann bleibt Erdgas liegen.
Und warum greifen die Medien das nicht auf? Das wären doch wunderbare Themen, um Politik vor sich herzutreiben und entsprechende neue gesellschaftliche Debatten anzuzetteln. Kurz, hoher Newswert.
Ja, hatte ich zunächst auch gedacht. Also in jedem Fall, als wir in 2022 in die Energiekrise gerieten und jetzt ehrlich gesagt auch wieder. Aber es läuft anders. Meiner Ansicht nach haben sich viele Leitmedien, also mit wenigen Ausnahmen, nicht zu schwarz-weiß hier, die haben sich in diesem Mainstream Richtung Ausbau der Erneuerbaren, die haben sich da eingegroovt. Ja? Und ehrlich gesagt, mein Eindruck ist, sie treiben diesen Mainstream auch weiter. Wir diskutieren allein die Umsetzung neuer Technologien. Wie gesagt, da gibt es welche, die das mittlerweile stark in Frage stellen. Lassen Sie mich das mal mit einem Bild aus der Welt von Unternehmen aufgreifen. Auf mich macht das den Eindruck, als wenn in einem Unternehmen das Business Development, also die Entwicklung neuer Geschäftsfelder oder Geschäftsmöglichkeiten, die ganze Aufmerksamkeit im Unternehmen bekommt und das operative Kerngeschäft, das die Wirtschaftlichkeit dieses Unternehmens trägt, das bleibt außen vor, obwohl es massiv unter Druck ist. Ja? Und das passiert hier gerade volkswirtschaftlich. So kann man nicht vorgehen. Ja? Ich kann Ihnen sagen, die Halbwertszeit des Managements wäre bei einer solchen Unternehmensführung sehr gering. Da ist nämlich ein Aufsichtsrat, der passt auf. Und mal schwarz-weiß, ich werde den Eindruck nicht los, in genau so einer Situation sind wir bezogen auf die Volkswirtschaft hier in Deutschland. Obwohl unser Kerngeschäft in der Energieversorgung, die Beschaffung von bezahlbarer konventioneller Energie, in der größten Krise ist, das ist ja unbestritten. Ja? Obwohl das der Fall ist, bleibt es in der Diskussion weitgehend außen vor. Eigentlich noch schlimmer, wenn die Regierung es anfasst, wird sie dafür auch noch kritisiert. Ja? Die aktuelle Sorge um Kraftstoffe, die nehme ich hier mal aus, das ist Krisenmodus aufgrund großer öffentlicher Aufmerksamkeit.
Da möchte ich mal weiter bohren. Warum ist das so? Warum werden Ihrer Ansicht nach solche Diskussionen zu wenig geführt?
Ja, also mein persönlicher Eindruck, wir tun uns schwer mit der Einordnung und auch mit dann der konsequenten Bearbeitung von massiv geänderten Randbedingungen. Oder ein Teil, wir wollen sie einfach nicht sehen. Was meine ich damit? Wir sind bekanntlich in dieser wirklich präzedenzlosen Krise in der Volkswirtschaft. Ja? Und zu dieser Misere hat nicht zuletzt beigetragen, dass uns die Energiepreise infolge der geopolitischen Krisen weggelaufen sind, ohne Aussicht auf Besserung. Und das ist auch nicht Fehler der deutschen Klimapolitik. Ja? Aber günstige Energiepreise sind nun einmal eine absolute Randbedingung für den Erfolg der Transformation. Das ist harte Wahrheit, das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Dem muss man sich stellen, ob es gefällt oder nicht. Und diese harte Wahrheit sieht die Bundesregierung ausweislich des Koalitionsvertrages. Aber wenn Frau Reiche das jetzt konkretisiert und umsetzt, wird sie dafür aus allen Himmelsrichtungen abgestraft. Auch innerhalb der Regierungsfraktion. Das, aus meiner Sicht, das verstehe, wer will.
Den Deutschen wird ja gerne Reformunfähigkeit vorgeworfen. Ist das hier auch so ein Fall?
Naja, erstmal ist ja der Umbau der Energielandschaft eine riesige Reform. Transformation. Ja? Am fehlenden Willen zur Reform fehlt das da erstmal nicht. Ja, das wird ja auch bekanntlich weiterhin breit grundsätzlich mitgetragen. Aber schauen wir mal genauer hin. Wie wurde die Transformation politisch verkauft? Ja, unter anderem mit dem Hinweis auf die berühmte Kugel Eis, die da als Kosten beim Verbraucher hängen bleiben würden. Oder mit großen Subventionsprogrammen, von denen viele profitiert haben. Ja? Da haben wir uns gesellschaftlich, mental und finanziell eingerichtet. Und jetzt kommt's. Die Transformation wird auch deshalb sehr viel teurer als vor 15 Jahren erwartet, weil die neuen Technologien nicht aus sich heraus wirtschaftlich sind. Also nehmen wir einfach nur mal Wasserstoff als ein Beispiel. Aber die Transformation kreiert auch riesige Infrastruktur- und Backup-Kosten, also Stichwort Gaskraftwerke, Stromnetze, die dann ebenfalls getragen werden müssen. Und das trifft uns nun in einer Phase, in der öffentliches Geld knapp ist und auch bleiben wird. Das ist die Welt um uns herum. Also insofern passt Ihre Frage nach Reformunfähigkeit. Sind wir gesellschaftlich in der Lage, die Transformation selbst zu reformieren? Ich befürchte, das wird ein steiniger Weg. Wie bei anderen großen gesellschaftlichen Fragen, auch die wir gerade haben, Rente, Krankenversicherung, da gibt es noch andere Beispiele, tut sich die Politik schwer damit zu sagen, es kann so nicht weitergehen, wir brauchen jetzt eine Reihe harter Entscheidungen. Die Sorge um den Wähler und um die nächsten Wahlen, die Sorge um den eigenen Machterhalt ist dann wohl doch zu groß. Der Koalitionsvertrag hatte das Thema Reform der Transformation meines Erachtens inhaltlich adressiert, aber dann wird es in der Umsetzung jetzt nicht wirklich sichtbar. Say do gap, wie der Engländer das sagt. Und die Diskussion um Frau Reiche und die Gaslobby zeigt, wo es medial hingeht, wenn man die harten Themen aufgreift, was sie tut.
Aber ist es nur das? Ist da nicht auch ein Erkenntnisproblem, wie schwierig es wird?
Ja, vermutlich auch. Dabei sind die wesentlichen Treiber der Versorgungssicherheit beim Strom oder beim Erdgas, ehrlich gesagt, nicht wirklich schwer nachzuvollziehen. Trotzdem werden sie gerne ignoriert. Also dazu sage ich, kann man machen, hat aber Konsequenzen. Ob das ein Erkenntnisproblem ist, bin ich mir nicht sicher. Ich halte es für mindestens so wahrscheinlich, dass es einfach um fehlenden Erkenntniswillen oder Erkenntnisverweigerung geht. Im politischen Raum haben sich sehr viele in ihrer Haltung eingerichtet und die wird jetzt durchgezogen, egal was sich drumherum tut. Und das zieht sich dann auch durch die Regierungsfraktionen und das macht es angesichts der knappen Mehrheit für die Regierung natürlich umso schwerer. Ja, das muss man auch mal erkennen. Und diese festgezurrten Meinungen, an denen man sich die Zähne ausbeißt, die sind ja in der Politik auch nicht neu. Das Fatale ist aber, dass bei einer geänderten Sachlage die Fähigkeit zur Veränderung auf der Strecke bleibt. Ja? Und in Kombination mit eingängigen Narrativen gelingt das umso besser. Ja? Gaslobby, Gasrollback und so weiter.
Und das führt dann zu suboptimalen Ergebnissen. Wie lässt sich das verhindern?
Naja, was wir aus meiner persönlichen Sicht im Energiebereich gerade erleben, ist eine ganz große Koalition, die ein enormes Beharrungsvermögen zeigt. Dieser Mainstream ist auch deshalb so groß, weil nicht nur große Teile der Regierungsfraktionen und in vielen grundsätzlichen Aspekten im Kern auch die Grünen an Bord sind, sondern auch, weil viele Leitmedien in Deutschland in dieselbe Kerbe hauen. So, und das macht es dann unglaublich schwer, da durchzudringen. Ja, auch für die Ministerin und erst recht, wenn ziemlich offensichtlich ist, dass wichtige Teile der Regierung das auch nicht mittragen. Und ein echter, offener Diskurs in der Sache, der würde meiner Ansicht nach anders aussehen. Ja? Und das ist auch genau der Grund, warum ich selbst, also wenn es um Themen jetzt aus dem BVEG geht, warum ich selbst bei verschiedenen Themen erst einmal dafür werbe, überhaupt in den Bereich einer informierten Entscheidung zu kommen. Denn an vielen Stellen erlebe ich vielfach schlicht haltungsgetriebene Ablehnung, sei es CCS, sei es bei der Gasförderung. Es wird gar nicht mehr nach der Sachlage gesucht, sondern es geht darum, eigene Meinung und Haltung durchzusetzen. Und das wird dann geschmeidig mit Anti-Gas-Narrativen verfeinert und dann passt das kommunikativ und wird auch nicht in Frage gestellt. Jetzt mal ganz grundsätzlich. Demokratie kann, Demokratie muss mit solchen Entwicklungen umgehen können. Regelmäßige Wahlen halten ja viele Debatten grundsätzlich ehrlich, ja. Wer sich verrennt, wird abgewählt. Das muss man einfach mal so nehmen. Aber ist das ein allgemeingültiges Gesetz? Nein. Und ist da eine reale Gefahr für unsere Zukunft? Ganz klar, ja. Und wir stehen ja noch vor einer Reihe von Wahlen in der nahen Zukunft. Sehe ich das mit Sorge? Jupp, mit großer Sorge.
Das hört sich ja sehr entmutigt an.
Das ist erstmal der Befund. Nach vorne schauend, nehme ich aber auch bei den Leitmedien wahr, dass zunehmend Nicht-Mainstream-Positionen in Fragen der Energietransformation Beachtung finden. Ja? Vielleicht wird da auch auf leisen Sohlen neu, sprich umfassender und kritischer gedacht. Da kann ich nur sagen, mehr davon.
Anderes Thema. Wie schaut eigentlich Ihre Industrie auf diese Vorschläge im politischen und gesellschaftlichen Raum?
Ja, die Erdgasproduzenten hier in Deutschland, also die haben schon vor 10 Jahren und mehr im Zusammenhang mit der Diskussion um eine denkbare Schiefergasförderung klar zur Kenntnis nehmen müssen und haben das auch zur Kenntnis genommen, dass gegen eine tiefe ablehnende Haltung in Gesellschaft und Politik eigentlich nicht viel zu machen ist. Ja? Dazu gehören auch die eingängigen Narrative gegen Erdgas und heimische Produktion. Ja? Also nehmen wir nur mehr Klimaschutz in Deutschland durch ein Ende der heimischen Erdgasproduktion. Das ist doch auch so ein Narrativ. Ja? Faktenlage hin oder her. Geschäftliche Aktivität lässt sich in einem solchen Umfeld nicht nachhaltig entwickeln. Dazu ist die Abhängigkeit der Erdgasförderung oder Erdölförderung von Politik, von Behörden, von Nachbarn einfach zu groß. Was die Produzenten, was mich umtreibt in diesem Kontext, ist die Tatsache, dass wir uns in Deutschland nicht nur bei der Erdgasförderung, sondern auch bei anderen Themen, ja wie heimischer, emissionsnaher CO2-Speicherung, Stichwort CCS, wir bewegen uns da volkswirtschaftlich ins Abseits, wenn es nicht gelingt, eine faktenbasierte Diskussion zu führen. Ja? Und das geht nachvollziehbarerweise nur, wenn andere relevante gesellschaftliche Akteure diese Debatte mittragen und sie auch auslösen. Ja? Erdgasverbraucher, Gewerkschaften, aber natürlich auch in der Politik. Dazu gehört Mut.
Thema Mainstream und Transformation. Hat nicht die gesamte deutsche Industrie viel zu lange in diesen Mainstream mitgespielt? Und wacht jetzt auf, wo es wirklich schwierig wird und zu spät ist, beziehungsweise zu wenig glaubwürdig?
Knifflige Frage. Hat die deutsche Industrie als Ganzes zu lange die Transformation ins Ideen unterstützt? Ehrlich gesagt, eher nein. Die Antwort auf die Klimaherausforderung kann ja nur eine geordnete Transformation hin zur Klimaneutralität sein. Und das ist unterstützt worden. Was mich aber schon vor Jahren gewundert hat, es war absehbar, dass die neuen Technologien sich nur mit massiver finanzieller Unterstützung in den Markt bringen lassen würden, ob nun Wind, PV oder grüner Wasserstoff. Ja, das ist gar keine Kritik, einfach Faktum. Und all das natürlich verbunden mit riesigen Aufwendungen für Ausbau von Infrastruktur. Da hätte ich mir persönlich gewünscht, dass auch die Industrie viel schneller frühzeitig und auch ehrlich gesagt härter Kosteneffizienz eingefordert hätte. Ja?
Und warum ist das nicht geschehen?
Auch das nicht einfach. Meine Überlegung dazu, muss auch echt vorsichtig sein. Staat hat in riesigem Umfang Subventionen verteilt. Ja? Umbau hin zu grünem Wasserstoff, nur mal als ein Beispiel. Das macht dann natürlich auch in der Industrie viele, sagen wir mal, gutwillig in neue Technologien zu gehen und zu investieren. Ja, und man kann dem einzelnen Unternehmen da kaum einen Vorwurf machen. Ja. Das ist dann eine neue Kategorie von Koalition, möchte ich das mal nennen, in der Regierung und Industrie auf einmal zusammenstehen. Das gilt übrigens für all diese Bereiche, wo mit Subventionen gearbeitet wird. Wir erleben ja gerade die Diskussion, wenn dann Subventionen gegebenenfalls zusammengekürzt werden. Ja. Fakt ist, wenn man basierend auf solchen Subventionen agiert, wie in der Vergangenheit, dann man kann das machen, aber dann sollte es auch klappen.
Und jetzt kommt ein, hat aber nicht geklappt?
Zwei Punkte sind in den vergangenen Jahren nicht so gekommen, wie das die meisten erwartet hatten. Und sie sind beide von großer Bedeutung und sie unterlaufen wesentliche Transformationsbemühungen. Zum einen, die Transformationstechnologien sind weiterhin nicht wettbewerbsfähig, hatte ich gerade gesagt. Dazu trägt auch bei, dass international vielfach andere Klimakonzepte, also Konzepte zur Erreichung von Klimazielen, verfolgt werden. Und die lassen sich auch durch Instrumente wie den Carbon Border Adjustment Mechanism nicht verlässlich managen. Ich gehe da heute mal innerlich nicht näher drauf ein. Aber das macht es sehr schwierig, mit Blick auf die nachhaltige Wirtschaftlichkeit unserer Großindustrie, die ja im globalen Wettbewerb steht, ja, und nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite, verschärft wird das durch die Energiepreiskrise, die dazu geführt hat, dass die große energieintensive Industrie in Deutschland zusätzlich ins Hintertreffen geraten ist. Und das wirkt sich auf die Fähigkeit, erfolgreich zu transformieren, natürlich unmittelbar aus.
Da wird doch dann zu Recht gefordert, jetzt umso schneller die Transformation zu betreiben, oder?
Absolut. Und da gilt, fordern kann man vieles. Aber diese Industrien müssen eine so gestrickte Transformation ja auch überleben. Ja? Warum gibt es denn jetzt so brachiale Diskussionen wie die Verlängerung der Ausgabe von kostenlosen CO2-Zertifikaten? Weil in der EU, in der Bundesregierung gesehen wird, dass die Basis für industrielle Tätigkeit wegbricht. Und wenn das wegbricht, ja, dann brauche ich mir doch über eine Transformation keine Gedanken mehr zu machen, bei der absehbar die Wirtschaftlichkeit in den Sternen steht oder massiv von staatlicher Finanzierung abhängt. Ja? Oder würden Sie sich als Unternehmerin verlassen auf die langfristige finanzielle Unterstützung durch einen deutschen Staat, dem gerade das Geld ausgeht? Transformation gelingt nicht ohne wettbewerbsfähige Industrie. Dem muss sich die Regierung stellen, dem muss sich auch die Gesellschaft stellen und sich ehrlich machen. Und unter Gesellschaft verstehe ich dabei auch die wesentlichen Akteure der Meinungsbildung hier im Land. Also die angesprochenen Leitmedien, Politik auf übrigens auf allen Ebenen, das ist nicht nur Berlin, ja, oder Länder, das geht bis runter in die Gemeinden, aber auch Gewerkschaften, Kirchen und da werden mir noch weitere einfallen.
Zurück zu den Narrativen. Mal von der Seitenlinie reingefragt. Haben wir jetzt von Ihnen einfach den Talk der Gaslobby gehört?
Guter Punkt. Aber ehrlich gesagt, nehmen wir hier mal den Lobbybegriff. Der ist ja in Deutschland so wunderbar negativ besetzt. Interessanterweise nur mit Blick auf solche Lobbyisten, die einem nicht passen. Ja? Mal ganz grundsätzlich, was macht eigentlich ein Lobbyist? Ja? Der versucht, auf politische Entscheidungsprozesse Einfluss zu nehmen. Muss man einfach mal sacken lassen. Letztlich wären meiner Ansicht nach auch viele NGOs im Umwelt- oder Klimabereich als Lobbyisten zu bezeichnen. Jedenfalls diejenigen, die politiknah unterwegs sind und versuchen, die Politik zu beeinflussen. Ja, ich gehe sogar so weit, dass auch im wissenschaftlichen Bereich mittlerweile eine Reihe von Akteure unterwegs sind, die auf Beeinflussung von Politik ausgerichtet sind. Auch das ist letzten Endes Lobbyismus. Ich kritisiere das nicht, aber das müssen wir hier mal beim Namen nennen.
Also nochmal, haben wir hier heute den Talk der Gaslobby gehört?
Mit dem von mir jetzt beschriebenen Lobbybegriff, jo, haben wir und das ist in Ordnung. Und das ist dann Sache von Politik oder hier im Podcast Sache unserer Hörerinnen und Hörer, sich ein Bild davon zu machen, ob und wie weit sie mit meinen Ansichten etwas anfangen können oder auch nicht. Ja? Inwieweit nur hübsche Narrative benannt werden oder ob ernsthaft nach Lösungen zu den drängenden Problemen gesucht wird. Letzteres nenne ich einen Diskurs. Mir geht es hier nicht um Rette Erdgas als zentrales Thema des Gaslobbyismus. Es muss doch erklärt werden können, inwiefern und wie lange der Einsatz von Erdgas insgesamt sinnvoll ist und wie wir das bezahlbar und sicher hinbekommen. Katharina Reiche wird auch nicht dadurch zur Gaskati, weil sie an bestimmten notwendigen Stellen Gastechnologien heranzieht. Ja? Und wer das dann als fossile Rolle rückwärts bezeichnet, wie jüngst der Vorsitzende der Energieministerkonferenz der Bundesländer, Christian Meyer aus Niedersachsen. Wer das macht, der spitzt einfach nur zu, bedient die eigene Bubble und weicht meiner Ansicht nach der inhaltlichen Debatte aus.
Was würden Sie sich denn als Leitnarrativ für die Transformation wünschen?
Es geht mir um eine Transformation, die Deutschlands starke Volkswirtschaft erhält und Raum für Innovation eröffnet. Damit das ein Narrativ wird, da sollen dann die professionellen Kommunikateure dran basteln. Und damit da inhaltlich keine zwei Meinungen für die Umsetzung aufkommen. Starke Volkswirtschaft erfordert niedrige Energiepreise, nicht nur zum Heizen, für Mobilität und für die Industrie, sondern künftig auch für die vielen geplanten Rechenzentren, die sonst nicht in Deutschland gebaut werden. Niedrige Energiepreise erfordern auch einen konsequenten strategischen Ansatz an die Beschaffung von konventionellen Energieträgern. Wer diese riesige Herausforderung mit Narrativen auf der Basis von erneuerbar gut fossil böse managen will, der wird mit weitgehend leeren Händen dastehen. Ich weiß, das ist für viele eine ganz unbequeme Message, aber sie bleibt richtig.
Vielen Dank, Herr Möhring. Deutschland hat eine Vielzahl von grundlegenden Baustellen, die politisch nicht mehr wegmoderiert werden können. Erstaunlich, wie hart bei der Energietransformation an mittlerweile von den Fakten überholten Narrativen festgehalten wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie haben etwas zum Nachdenken mitgenommen. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Empfehlen Sie das Energieupdate gerne weiter. Bis zum nächsten Mal.